Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt sie Insa Wilke. Beate Tröger sitzt heute neben mir und Michael Braun ist uns aus Mannheim zugeschaltet. Daran erkennen Sie, es geht heute um Lyrik und zwar um zwei herausragende Bücher der deutschsprachigen Lyrik. Das eine heißt Kommen, Sehen, ein Monolog der Dichterin und Übersetzerin Anja Uttler. Das andere ist das zweite Buch des 31-jährigen Frankfurter Dichters Jewgeni Breger, der Titel Gestohlene Luft. Bei Jewgeni Breger spricht das Ich immer wieder von einer Mutter. Bei Anja Uttler ist es eine Mutter als alte Frau, die selbst spricht. Und die beiden sind nicht die einzigen, die sich offenbar mit der Position und Perspektive der Mutter im Moment auseinandersetzen. Ist das eigentlich ein Zeichen der Zeit, dass Mütter in der deutschsprachigen Literatur aufgerufen und vielleicht auch anders betrachtet werden als noch vor einigen Jahren? Was meinen Sie, Beate Tröger?
Ich glaube, die Auseinandersetzung in der Literatur, was die Mutter anlangt, ist so alt wie die Literatur selber. Wir können ja zum Beispiel uns an Ödipus erinnern, an antike Stoffe, Mutterbücher bei Michael Lenz in den letzten 10, 20, 30 Jahren, bei Verena Stephan, jetzt neuerdings Melita Breznik. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern, die sich mit diesem Verhältnis auseinandersetzen, was ja kein Wunder ist, denn jeder hat eine. Und ob die Mutter eine liebende, eine strafende, eine gute, eine böse, eine gerechte, eine ungerechte, vielleicht sogar eine Stiefmutter ist, wer weiß, aber man kommt an der Mutter nicht vorbei.
Von wo und zu wem spricht denn die Mutter bei Anja Uttler, Michael Braun?
Nicht durchweg oder fast kaum in biografischer Perspektive. Die Mutterbücher, die Beate Tröger genannt hat, das sind ja meistens dann biografische Studien über die eigene Kindheit, über das eigene Aufwachsen. Wir haben hier eine Konstellation bei Anja Uttler, die ein bisschen anders gebaut ist. Wir haben eine Mutter, die zu einer Tochter spricht und möglicherweise zu zwei Enkelinnen spricht. Das ist eine Generationskonstellation, würde ich mal sagen, die aber nicht, ja, durchweg zumindest zurückzuführen ist auf biografische Konstellationen. In einem Gespräch hat ja Anja Uttler mal gesagt, bei mir zu Hause wurde nicht gesprochen. Ja, vielleicht ist dann halt so eine Konstellation, wie wir sie hier vorfinden, in Kommen, Sehen, Lobgesang, wo es ja auch um Überlieferung zwischen den Generationen geht, ein Versuch, aus diesem, ja, aus der eigenen Sprachlosigkeitserfahrung herauskommend, hier ein Gespräch, ein Generationsgespräch über eine bestimmte, ja, geschichtliche Szenarium herzustellen.
Ich glaube, was auch wichtig zu ergänzen ist an der Stelle, ist, dass es ein Gespräch ist, das möglicherweise aus der Zukunft geführt wird. Auf dem Cover des Buches ist der Lauf der Naab, das ist der Fluss, aus der Gegend, also der durch die Gegend fließt, aus der Anja Uttler kommt. Der Naab entspringt im Fichtelgebirge, fließt dann durch die Oberpfalz Richtung Donau und Anja Uttler ist eben in der Oberpfalz aufgewachsen. Auf dem Cover ist der Lauf der Naab abgebildet, man sieht aber so einen unterbrochenen Flusslauf und hinten auf dem Cover steht, es ist der Verlauf der Naab im Jahr 2093, woraus ich folgere, das könnte womöglich auch der Ort sein oder der Zeitpunkt sein, von dem aus die Sprecherin in diesem Buch spricht.
Hören wir doch mal den Anfang von Kommen, Sehen, Lobgesang. Anja Uttler liest selbst.
Man konnte die Sonne, ich konnte die Sonne ja kommen sehen, sagt sie, als sie alt ist. Die Tochter hat wieder etwas zu tun, keine weiß, was das ist, sie rennt hin und her in dem Sandloch, in das kein Gras sich mehr setzen wird. Dort spielen die Mädchen, keine weiß was, und sie sagt, es hat gefaucht, schon im Jahr vorher. Da bleibt die Tochter kurz stehen, und dann waren die 3 Jahre Sommer.
Der Anfang von Kommen sehen, gelesen von Anja Uttler. Das Buch heißt ja im Untertitel Lobgesang. Ist das nicht ein Widerspruch? Kommen sehen, da denkt man eher an ein Unheil kommen sehen, an eine Klage. Wie lesen Sie diese Zusammensetzung?
Also ich glaube, dass man in dem, wie man diese Gesänge oder diese Gesangsform zitiert findet, erstmal auch wieder eine Traditionslinie aufgezeigt sieht, die von dem heiligen Franz, dem Sonnengesang, über den großen Gesang von Pablo Neruda bis hin zu Ezra Pound und dem Cantus eben schon eine Tradition aufmacht und mit jedem Hymnus geht auch einher, würde ich sagen, ein Klagegesang, eine Lamentation, weil in allem, was im Leben schön, wertvoll und besingbar ist, natürlich auch immer die Kehrseite mitbedacht werden kann. Und ich glaube, damit spielt Anja Uttler. Und zu diesem Titel will ich ganz kurz sagen, kommen, sehen sind ja auch erstmal zwei starke Verben. Und Anja Uttler arbeitet in diesem Text viel mit diesen starken Verben. Also daran lagert sich der Text an. Ich finde, das ist dadurch ein sehr muskulöses Textgeflecht, was entsteht. Also nicht nur im Sinn von, habe ich ja kommen sehen, sondern eben auch im Sinn von, hier passiert ganz viel, hier geht es um wirklich elementare Dinge.
Das ist ja gerade die Eigenheit von Anja Uttler, dass sie uns ja sehr viel erstmal zu denken, zu hören, ja, und zu erfühlen gibt, die Wortgestalten, die Wortkonfigurationen, wie sie sie dahin stellt. Deswegen könnten wir uns sicherlich die ganze Sendung auch schon über dieses Eingangsgedicht streiten oder unterhalten, die Konnotationen schon in dem ersten Gedicht da erlauschen. Lobgesang, da will ich noch dazu sagen, Beate Tröger hat ja sehr gut gesagt, das ist auch, kann auch eine Lamentation sein, es ist die ganze Tradition aufgerufen von Gesängen, von Sonnengesängen. Ein Lobgesang ist ja im Grunde erstmal auch eine Hymne ursprünglich und ein Hymnos ist ein Tongefüge. Ja? Und ich würde jetzt diesen Untertitel, mit dem ich mich lange drüber gegrübelt habe, erstmal lesen als Tongefüge, was der Hymnos ursprünglich ist. Ja? Lyrik als Klangereignis ist ja quasi die Passion von der Anja Uttler. Ja, und dieses Eingangsgedicht nun stellt uns ja auch schon vor einige Herausforderungen. Ja? Die Sonne wird aufgerufen, das Ansprechen der Tochter findet statt, die Mädchen leuchten auf. Und dann kommen aber auch einige Dinge, die uns ja erstmal Rätsel auch aufwerfen. Ja? Wenn wir nicht wüssten, was uns quasi in Anmerkungen zu dem Text da mitgegeben werden, ist gar nicht so selbstverständlich, gleich zu wissen, dass es sich hier um eine vielleicht postapokalyptische Situation aus dem Jahre 2093 handelt.
Man konnte die Sonne, ich konnte die Sonne ja kommen sehen. Also eine Korrektur vom allgemeinen Mann zum konkreten Ich. Was ist das denn für eine Bewegung, die da im Text vielleicht auch stattfindet?
Ich glaube, dass die Bewegung die ist, dass zum einen durch dieses Mann gesagt wird, es sind alle betroffen, es sind alle Zuschauer dieses Szenarios. Und dann aber sofort in diesem Wechsel auf das Ich klar ist, dass es in dem, wie es um alle geht, immer auch um jeden Einzelnen geht, um jede Einzelne, muss man vielleicht hier konkreter sagen, denn die Männer sind ja ein Stück weit auch abgeschafft in diesem Text. Und dieses Ich, was hier spricht, ist ein Ich, das sich in gewisser Weise seiner Verantwortung und Verantwortlichkeit für sich und andere in einer Weise vergewissert, die nicht zwingend moralisch ist, aber doch moralische Fragen aufwirft. Und ich glaube, in diesem ersten Wechsel ist gleich das gesagt. Und was auch wichtig ist zu sagen, ist, dass kein Gras sich mehr setzen wird, was auch in diesem ersten Gedicht schon zitiert wird. Also das ist ein ganz wichtiges Thema in diesem Buch, ist, was über diesen Flusslauf auch schon aufgerufen wird, dass es sich um eine Zeit handelt, in der Wasser knapp geworden ist, in der alles schon vertrocknet ist.
Beate Tröger hat gerade von einer muskulösen Sprache gesprochen. Hier ist an einer Stelle aber die Rede von einer Sprache, die dünner macht. Das ist ja kein Diät-Tipp. Was für eine Sprache ist gemeint?
Nein, das ist kein Diät-Tipp. Das sind ja Zweizeiler, meistens in Zweizeilern organisiert, die höchstens 14 Silben haben. Allerdings sind das Zweizeiler mit Leerstellen in den Verszeilen, mit Unbestimmtheitszwischenräumen, die hier bewusst alle gesetzt sind. Und das bewirkt auch, dass wir dieses Gedicht nicht in einer Art narrativen Form lesen können, weil die Stimmen, die anwesend sind im Lobgesang von Anja Uttler, es kann die Mutterstimme sein, die Großmutterstimme sein, die Tochterstimme sein oder vielleicht sogar die Enkelinnenstimme. Diese Stimmen sind immer gleichzeitig. Die verschiedenen Erzählstimmen haben sich gewissermaßen verknäult, wurden verschmolzen. Und unsere Aufgabe wird es dann sein, immer wieder in dieser Gleichzeitigkeit uns zu bewegen, was nicht ganz einfach ist. Hier reicht es nicht, einfach ein Gedichtband durchzulesen. Das geht hier gar nicht, glaube ich, sondern Man muss immer wieder neu ansetzen, man muss den Klangereignissen, den Klangreizen auch folgen, wie sie hier geflochten sind. Und man muss versuchen, Motivinseln zu finden, in denen wir durchgeführt werden durch diesen, ja, durch diesen langen Zyklus.
Man könnte ja vielleicht sagen, bei Anja Uttler scheint auf den ersten Blick so klar zu sein, was das für ein Text ist, wovon er spricht. Und je länger man sich damit beschäftigt, desto komplizierter wird es, desto interessanter wird es, desto mehr kann man sich drauf einlassen. Bei Jewgeni Breger ist es vielleicht genau umgekehrt. Auf den ersten Blick ein Rätselkünstler. Und dann treten immer klarere Konturen hervor. Gestohlene Luft heißt sein Gedichtband. 6 Zyklen plus ein Abschlussgedicht. Im Zusammenspiel mit einer sehr starken grafischen Gestaltung, die auch dafür sorgt, dass man den Band als eine Einheit wahrnimmt und nicht als eine Sammlung von für sich stehenden Zyklen. Ich gestehe mir hier mal die Frage, worum geht's?
Das war sehr knapp an dieser Frage, worum geht's? Es geht um sehr vieles, weil es 6 fantastische, sehr unterschiedlich gebaute Zyklen sind, die ganz andere Formen jeweils wählen. Das ist ja der Unterschied jetzt zum Anja Uttler Buch, das ein Gesamtkorpus-Text ist. Hier haben wir 6 ganz unterschiedlich gestaltete Zyklen. Das sind, worum geht es? Sie haben ja vorhin von der Mutter gesprochen. Im ersten Zyklus fängt es auch schon an mit der Beschwörung einer Mutter. Oder es gibt hier auch Zeilen, die ganz zart, fast ja, sehr riskant ansetzen mit einem Vers wie »Ich habe« eine liebe Mutter. Ja. Wer traut sich so etwas heute? So etwas kann man nur tun in liedhaften Formen, die aber gleichzeitig wieder Distanz aufbauen zu einer ja, so einer liedhaften Unmittelbarkeit. Und es kommen in den anderen Zyklen nun ganz andere Ansätze, Sageweisen hinzu. Zum Beispiel in 2 Zyklen geht es eher um so eine Art poetische Meteore, um aufglimmende Aphoristik, die aber alle sehr instabil bleiben und sich schnellen Pointen verweigern.
Instabilität ist ein Stichwort, auf das ich gerne nochmal abheben würde, denn ich glaube, die Frage, worum es geht, lässt sich auch so beantworten, zu sagen, wie strukturiert sich eigentlich Wahrnehmung in Sprache in ihren unterschiedlichen Zuständen? Also wie artikuliert sich unmittelbare Wahrnehmung, wie artikuliert sich reflektierte Wahrnehmung und wie artikuliert sich unbewusste Wahrnehmung, die weiterwirkt im Traum, in der Erinnerung. Und diese unterschiedlichen Schichten, von denen Jewgeni Breger ja auch spricht, sieht man in diesen Gedichten, in diesen unterschiedlichen Zyklen in unterschiedlicher Weise verwirklicht. Was sich auch daran zeigt, und ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, wie dauernd Lebendiges auf den Begriff gebracht wird und andererseits unlebendige, anorganische Dinge verlebendigt werden. Es gibt ganz starke Züge zur Anthropomorphisierung.
Damit man sich darunter etwas vorstellen kann, hören wir mal ein Beispiel aus dem Zyklus Königreiche, gelesen von Jewgeni Breger, Königreich des kleinen Fischs.
Der Tag wird von Scherben zu Abend getragen. Trockene Erde zwischen den Zähnen erinnert ans Lösen des Kalksteins von Klippen, erfasst von vergangenen Zeichen der Hand eines Toten. Sie gräbt in Archiven nach Namen, wie Tropfen von Säure, unnütz auf Stein, wird schwebend der Abend zur Nacht getragen. Die Toten sind nachts nicht sie selbst. Also schläft sie, also denkt sie im Schlaf an die Adern in Blättern des Ahorns, durch die ohne Eile das Leben entweicht in kleinen Portionen. An Schwanken magerer Körper, an Strömungen, die plötzlich verschwinden und Flüsse in Seen verwandeln, den Gestank, der sich bildet. Die Nacht, wie sie ist, wird zum Morgen getragen.
Jewgeni Breger, Königreich des kleinen Fischs aus dem Zyklus Königreiche. Was für Königreiche sind das, die hier aufgerufen werden?
Tja, das sind Königreiche sehr vielgestaltiger Art. Das sind Königreiche, die wir vielleicht aus Sagen, Legenden, Märchen kennen. Das sind, wenn man näher hinschaut, vielleicht auch Unterwasserreiche oder sogar Uteruskönigreiche oder Traumparabeln. Mir ist ja dieser Zyklus schon in verschiedenen Zusammenhängen entgegengekommen. Jetzt sehe ich ihn zum ersten Mal, zum zweiten Mal im Gedichtbuch integriert in diese anderen Zyklen, was mich auch irritiert und überrascht und auch beglückt hat. Der ja auch dieser königreiche Zyklus nimmt eine Sonderstellung ein. Da geht es um sehr viele Dinge. Und wenn man genau hinschaut, entdeckt man, dass es eben auch um Königreiche der Pränatalität, der Vorgeburtlichkeit geht.
Wobei das Archaische an einer Stelle gebrochen wird. Einmal kommt das Wort Gummi vor. Da habe ich gedacht, also Gummi hat eigentlich in so einem archaischen oder märchenhaften Kontext nichts verloren. Das ist eine Stelle, wo ich, wenn der Autor jetzt hier wäre, ihn fragen würde, wie rutscht das in diese Märchenwelt, die wir ja gerade auch schon in dem Gedicht gehört haben, mit ihren wandernden Motiven, zum Beispiel die Adern in den Blättern des Ahorns, ist dann was, was in einem anderen Gedicht wieder zur Überschrift wird, in einem anderen Königreich-Gedicht. Wie passt das da rein, dass wir uns eigentlich die meiste Zeit doch in einer nicht näher bestimmbaren Märchenwelt finden?
Ja, wir brauchen den Autor ja nicht, sondern wir müssen arbeiten an diesen Königreichen. Und also hier kommt auch eine Sie ja vor. Das ist jetzt hier ein bisschen im Hintergrund geblieben. Die Sie ist ja auch eine Muttergestalt, ja, die auch in den anderen Königreichen aufkreuzt. Mich haben da sehr viele Dinge beschäftigt in dieser Märchenwelt. Zum Beispiel das Unterwassermotiv, das da in einer Truhe irgendetwas Verborgenes zu sein scheint, und man hört auch ein Klopfen aus dieser Truhe. Das ist einfach so ein Motiv, das man ja auch aus großartigen Filmen von Andrei Tarkowski oder sowas kennt.
Edgar Allan Poe,
Amon Toliadokas. Oder Edgar Allan Poe, das sind einfach Motive, die er da zusammengeführt hat. So Traumszenarien, Unterbewusstseinsszenarien, die lassen einen nicht mehr los.
Ich würde die Bemerkung von Beate Tröger aber gerne nochmal aufgreifen. Diese kleinen Störfaktoren in den Gedichten, wenn man sich gerade gemütlich in einer Märchenzeit einrichten will, im Mythos einrichten will, in einer archaischen Gegend. Und es gibt so unheimlich starke Formulierungen in diesem Band. Ich bin ein zu spät begriffener Abschied zum Beispiel. Oder Vogelschwärme, die als Geschosse existieren und in einer Brust verschwinden. Und Beate Trögers Anmerkung führt mich zu der Frage, sind das eigentlich Bilder, die möglicherweise intuitiv entstehen? Ist da Magie im Spiel? Oder sind sie eben tatsächlich möglicherweise ganz konkret zu verstehen? Steht da etwas Konkretes im Hintergrund?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man das nicht sehen darf als ein Gedichtband, weder die Königreiche für sich genommen noch alle anderen Zyklen, auch ein Gedichtband, der irgendwie rückwärtsgewandt ist oder so sich damit begnügt, im Mythos, im Märchen spazieren zu gehen, sondern dass diese Gedichte tatsächlich mit einem Akut des Heutigen versehen sind, um es mit einem Wort von Paul Celan zu sagen, dass es immer wieder auch darum geht, wie bindet sich das, was wir da lesen, an unsere Gegenwart an, was in anderen Zyklen viel evidenter wird. Und ich glaube, dass es vollkommen richtig ist zu sagen, man muss nicht dauernd nach dem metaphorischen Gehalt forschen und fahnden, sondern man kann ganz konkret fragen, wie erzählen diese Gedichte, was sie erzählen. Und ich glaube auch, dass es zum Beispiel in diesem Mutter-Kind-Verhältnis, wo auch nicht klar ist, ist das Kind geboren oder ist es vielleicht noch im Uterus, auch da so Störfaktoren reinkommen, wo ich mich gefragt habe, geht es nicht in dieser Mutter-Kind-Beziehung auch um eine Liebesbeziehung? Also könnte das nicht auch ein Geliebter, eine Geliebte sein, die da miteinander sprechen? Es oszilliert auf eine nicht unbestimmte Weise sehr stark in diesen Gedichten.
Das ist ein sehr gegenwärtiges Gedichtbuch auf jeden Fall. Natürlich ist es kein rückwärtsgewandter oder in einer Traumzeit oder Märchenwelt versunkenes Buch, ganz im Gegenteil. Wenn wir noch den Titel vielleicht aufgreifen möchten, Gestohlene Luft. Das ist eigentlich gar nicht so bescheiden, diese Fügung. Gestohlene Luft ist nämlich eine Fügung des russischen Dichters Ossip Mandelstam, der in seiner vierten Prosa diese gestohlene Luft als eine Art Synonym für nicht erlaubte, nicht zulässige, aber absolut notwendige Weltliteratur eigentlich beschrieben hat. Insofern ist gestohlene Luft auch ein Aufschlag an Selbstbewusstsein.
Und das kann dann manchmal Formen annehmen in dem Zyklus 12 Esel und die Zinsbibel zum Beispiel, die fast etwas Satirisches haben, fast etwas von politischem Kabarett auch. Also ein sehr vielsprachiger Dichter, der sich hier vorstellt mit dem Band Gestohlene Luft, Jewgeni Brejga. Erschienen ist das Buch im Cookbooks Verlag, 80 Seiten, 19,90 Euro. Außerdem haben wir über das neue Buch von Anja Uttler gesprochen, Kommen, Sehen, Lobgesang. Erschienen in der Edition Korrespondenzen. 128 Seiten, 18 Euro. Ich bedanke mich bei Beate Tröger und Michael Braun in Mannheim und nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich Insa Wilke.